Einfach so kann Gott Gideon doch nicht in den Dienst nehmen. Gideon muss doch noch erst etwas in seinem Leben bereinigen, etwas ganz Entscheidendes. Das Erstaunliche, in Richter 6, den Versen 25 bis 32, erfahren wir davon, dass Gideon ein Anhänger des Baalskultes ist. Sein Vater, Joasch, hat bei Ophra einen Baalsschrein aufrichten lassen, hatte womöglich sogar priesterliche Dienste dort übernommen. Und Gideon kommt nicht drum rum, dass bevor er Gott dienen kann, muss er sich konsequent von seinem Götzen Baal lossagen. Wir werden dann später sehen. Gideon schreitet hier tatsächlich in Richter 6 zur Tat. Man könnte sagen, ja, das ist vorbildlich für uns, aber wie wir dann ab Kapitel 7 und dann auch in Kapitel 8 sehen, diese äußere Tat, die Gideon vollbracht hat, er zerstört wirklich den Baalsschrein. Zum wirklichen Glauben hat es ihn nicht gebracht. Immerhin, Gott gibt dem Gideon den Auftrag, den Baalsschrein zu zerstören. Gideon beginnt sofort noch in der Nacht damit, Gottes Auftrag auszuführen. Und würde man nur die erste Hälfte von Vers 27 lesen, man könnte über Gideon nur das Beste sagen. Aber dann berichtet der Verfasser des Richterbuches über die Motivation, die den Gideon angetrieben hat, sofort zu handeln. Es war Angst. Gideon hatte nicht den Mumm, mitten am Tage den Baalsschrein zu zerstören und seine Angehörigen mit ihrem eigenen Götzendienst zu konfrontieren. Diesen Mut hatte Gideon nicht. Er hat sich gesagt, also ich mache das lieber jetzt heimlich bei Nacht und mal sehen, was dann am nächsten Tag daraus wird. Aber immerhin, er hat es gemacht. Er hat es gemacht. Aber der Leser wird nicht nur von Gideon enttäuscht. Seine Angst rührt ja daher, dass er berechtigterweise, wie sich zeigt, den Aufstand des Dorfes Ophra befürchtet. Und so kommt es dann auch. Die Einwohner dieses Ortes kommen am nächsten Tag, als sie sehen, ach, der Baalsschrein ist zerstört. Sie kommen bei Joasch. Sie haben erfahren, es war Gideon. Auch über die Einwohner Ophras also lässt der Verfasser des Richterbuches keinen Zweifel, auch die sind nichts besser. Wohin man auch schaut im Lande Israel, überall regiert der Götzendienst. Erstaunlicherweise ist das dann hier sein eigener Vater Joasch, der seinem Sohn Gideon das Leben rettet. Er sagt dann, Vers 31, sogar wer Baal zu Hilfe kommt, soll es mit dem Leben büßen. Also mit anderen Worten, wer sich an meinem Sohn Gideon vergreift und ihn umbringt, an dem werde ich Rache nehmen. Und auf diese Weise schützt Joasch seinen Sohn Gideon. Und wir können bei Joasch annehmen, dass es ihm nicht um Gott ging, sondern er handelte aus Liebe zu seinem Sohn. Aber nichtsdestotrotz ist die Logik, mit der Joasch gegen die Einwohner Ophras argumentiert, ganz bestechend. Wenn Baal Gott ist, soll er selbst kämpfen und sich dafür rächen, dass man seinen Altar eingerissen hat. Mit anderen Worten, wenn Baal Gideon nicht getötet hat, als er seinen Altar zerstört hat, dann habt ihr auch nicht das Recht, es zu tun. Wenn Baal ein Gott ist, dann braucht er von euch keine Hilfe, damit ihr ihn rettet. Auf diese Weise kritisiert Joasch die Bewohner Ophras, aber er kritisiert nicht den Götzen Baal. Da hilft uns vielleicht Vers 32 weiter. Da gibt Joasch seinem Sohn Gideon den Namen Jerub-Baal. Man ist sich nicht genau sicher, was dieser Name bedeutet. Am besten ist wohl die Deutung, dass der Name so viel heißt wie Baal wird kämpfen oder Baal möge kämpfen. Und normalerweise brachte der Name Verehrung zum Ausdruck. Also jemand, der diesen Namen trug, Jerub-Baal, brachte damit zum Ausdruck, dass er Baal in hohen Ehren hält und dass er ihn als einen Schutzgott verehrt. Ist diese Deutung richtig, dann liegt auch hier wieder eine beißende Ironie vor. Nämlich ist es so, dass Baal, dessen Altar von Gideon zerstört wurde, es ist tatsächlich so, er verschafft sich später wieder im Leben von Gideon sein Recht. Gideon wird später doch wieder zu seinem Götzen Baal zurückkehren, wovon Richter Kapitel 8, Vers 27 die Rede ist. Also wir sehen auch wieder hier, Gott fordert bei Gideon Gehorsam und er muss feststellen, nein, er bringt mir keinen vollkommenen Gehorsam dar. Dieser Mann ist dazu nicht imstande. Das, was diesen Mann antreibt, ist nicht wirklich Glaube. Es ist Angst und Unglaube. Bei diesem Mann wechselte stets Licht und Schatten. Glaube und Unglaube waren ganz nahe beieinander. Und liebe Geschwister, das war in solchen Zeiten so, als es Gideon geistlich gesehen am besten ging. Später, spätestens ab Kapitel 8, sehen wir dann bei Gideon, es war nichts mehr da von Gottvertrauen. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass Gideon, als er Gott zum ersten Mal um ein Zeichen gebeten hat, dass er schon dort vom Unglauben getrieben wurde, weil er im Grunde genommen der Zusage Gottes misstraute. Gott hatte ihm ja versprochen, ich bin bei dir. Gideon forderte, na, dann musst du mir ein Zeichen geben, wenn ich das glauben soll. So kommen wir an den nächsten Punkt. Bitte noch ein Zeichen, Richter 6, die Verse 34 bis 40. Ich lese, die Midianiter, dazu die Amalekiter und die Beduinen aus dem Osten, versammelten ihre ganze Streitmacht und überschritten den Jordan. In der Ebene von Jezreel schlugen sie ihr Lager auf. Da nahm der Geist des Herrn Besitz von Gideon. Gideon blies das Kriegshorn, um die Männer der Sippe Abiezer zusammenzurufen, und alle folgten ihm. Er schickte Boten durch das Gebiet des Stammes Manasse, und auch dort folgten die Männer seinem Ruf und schlossen sich ihm an. Bis zu den Stämmen Asher, Sebulon und Naphtali schickte er Boten, und sie alle kamen ihm zu Hilfe. Inzwischen betete Gideon zu Gott, gib mir doch ein Zeichen, an dem ich erkennen kann, dass du Israel wirklich durch mich retten willst. Ich bin gerade dabei, frisch geschorene Wolle auf dem Dreschplatz auszulegen. Lass doch morgen früh den Tau nur auf die Wolle fallen und die Erde ringsum trocken bleiben. Dann weiß ich, dass deine Zusage gilt und du Israel durch meine Hand retten willst. Gott erfüllte ihm die Bitte. Als Gideon am nächsten Morgen die Wolle ausdrückte, füllte der Tau eine ganze Schale. Und wieder betete Gideon zu Gott, werde nicht zornig über mich. Wenn ich dich noch ein einziges Mal um ein Zeichen bitte, lass doch morgen früh die Wolle trocken bleiben und ringsum auf die Erde Tau fallen. Auch diese Bitte erfüllte ihm Gott. Am nächsten Morgen war die Wolle trocken und auf der Erde ringsum lag Tau. Wir erfahren hier, dass es für Gideon jetzt die Zeit der Entscheidung war. Die Midianiter, wird berichtet, hatten wieder einmal Lust bekommen, in die Jezreel-Ebene einzufallen. Wahrscheinlich gab es dort wieder viel Grünes. So kamen sie wieder heran, um das Land mit ihren Herden zu plündern. Gideon kommt seiner Berufung nach. Er ist ja der Retter. Er soll ja die Israeliten befreien. Er ruft 32.000 Mann in die Schlacht. Und erstaunlich ist dabei zweierlei. Zuerst ist es der Mut Gideons, zur Tat zu schreiten. Da fragen wir uns vielleicht, hat sich in ihm, in Gideon, jetzt eine dauerhafte Veränderung vollzogen? Aber wir bekommen auch die Antwort, warum Gideon mutig war. Er war es nicht aus eigener Kraft, sondern der Geist des Herrn umkleidete Gideon, wie es wörtlich heißt. Das heißt, gemeint ist damit, Gott nahm durch seinen Geist Besitz von ihm, sodass Gideon befähigt wurde, Gottes Willen zu tun. Was ja eigentlich gar nicht seiner Natur entsprach. Und dann ist noch etwas, ein zweites verwunderlich. Alle Männer, zu denen Gideon ausschickt, kommen zu ihm zusammen. Sie sind bereit, in die Schlacht zu ziehen. Wie groß die Bereitschaft dann aber tatsächlich war, zeigte sich später, als von den 32.000 Mann, 22.000 Mann gleich wieder nach Hause gingen, als ihnen gesagt wurde, ihr könnt nach Hause gehen, wenn ihr Angst habt. Also daran sehen wir schon, mutig waren wirklich die wenigsten der Männer. Gott bekennt dann auch später, dass er eigentlich dieses Heer von 32.000 Mann nicht gebrauchen möchte. Der Grund, Gott sieht voraus, dass sie den Sieg wohl dann ihrer eigenen Kraft zuschreiben würden. Aber zunächst noch einmal zurück zu Gideon. Als das versammelte Heer bei ihm versammelt ist und wo eigentlich jetzt es losgehen kann, da bekommt er wieder Angst. Hier setzt sich seine eigene ängstliche Natur wieder durch und er bittet um ein Zeichen. Ja, wollen wir so hart über Gideon urteilen und sagen, dass es nicht zu entschuldigen ist, wieder um dieses Zeichen zu bitten? Ich denke ja. Und auf der anderen Seite müssen wir uns an die eigene Brust schlagen und uns fragen, wie oft sind wir wirklich bereit, Gottes Willen zu tun, wenn es uns etwas kostet? Denn rein menschlich gesehen kann man die Reaktion Gideons nachvollziehen. Die Midianiter, das waren 135.000. Gideon hatte 32.000 Mann da. Vielleicht hat er mehr erwartet. Jedenfalls konnte er sich das an den fünf Fingern ausrechnen, dass rein menschlich gesehen keine Chancen bestanden. Ja, also bittet Gideon nochmal um ein Zeichen, an dem er dann ablesen will, dass Gott wirklich bei ihm ist. Bei aller Berechtigung sich in die Lage Gideons hineinzuversetzen, gibt es aber eben doch zwingende Gründe, die uns davon abhalten sollten, Gideon in dieser Hinsicht als Vorbild zu nehmen. Weil es ist auch hier nichts anderes als Misstrauen gegenüber Gott, welches ihn leitet. Erstens fällt nämlich auf, dass Gideon, als er zu Gott betet, nicht einmal Gottes Bundesnamen Yahweh als Anrede benutzt, sondern nur den allgemeinen Gottesnamen Elohim. Das ist in etwa vergleichbar, als wenn Sie Gott mit Herrgott anreden und von ihm Hilfe erwarten. Ja, natürlich kann Gott auf diese Bitte gnädig antworten. Aber wir beten eben nicht zu Gott, als ob er nur irgendein unbestimmter Herrgott wäre. Gott hat sich uns offenbart in seinem Sohn Jesus Christus und durch Jesus Christus beten wir Gott als Vater an, nicht als einen uns unbekannten Herrgott im Himmel. Und das Zweite, Gideon sagt am Ende von Vers 37, wenn du mir die Bitte um ein Zeichen erfüllst, weiß ich, dass deine Zusage gilt und du Israel durch meine Hand retten willst. Ich möchte dir fragen, wie bitte? Soll Gott noch erst dies und das tun, damit klar wird, dass er nicht lügt? Was Gideon in diesem Satz offenbart, können wir als das Herz des Unglaubens bezeichnen. Unglaube ist in seinem Wesen genau das. Man vertraut nicht der Zusage Gottes, die er uns in seinem Wort gegeben hat. Man hält ihn nicht für wahrhaftig, nicht für vertrauenswürdig. Und was Gideon hier praktiziert, ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Praktik aus dem Bereich des Götzendienstes. Sie entspricht genau dem Aberglauben, den er kannte. Da war es üblich. Da meinte man, man kann bestimmte Regeln aufstellen, man kann gewisse Praktiken anwenden, mit der man dann der Gottheit, die man verehrte, ein Zeichen entlocken könnte. Verstehen Sie, im Grunde genommen unterscheidet sich die Praktik von Gideon nicht von der Praktik irgendwelcher Zauberer, die ein Tier geschlachtet haben und dann in den Eingeweiden nach Gottes Willen gesucht haben. Es ist blanker Aberglaube, Magie. Was viele Christen bewegt, ich komme in diesem Zusammenhang darauf zu sprechen, ist da die Frage nach der Führung Gottes und wie man sich dessen gewiss sein kann, dass man genau in der Spur Gottes sich befindet. Eines steht fest, jemanden wie Gideon können wir uns auf diesem Gebiet nicht als Vorbild nehmen. Gott kann auf solche Forderungen eingehen, wie er es auch gerade tut, wie er es dann auch tut im Falle Gideons, aber das ist dann nichts weiter als seine unverdiente Gnade und Güte. Und es ist Geduld. Es ist ein Wunder, wie tief sich Gott in seiner Gnade herabneigt und diesem Gideon antwortet, der ihm mit einer magischen Praktik ein Zeichen entlocken will. Das ist nichts anderes als Gnade. Ja, Gott hört auf einen Mann, der ihm nicht glaubt. Das muss man sich einmal vorstellen. Darum ist auch nicht Gideon der Held, sondern Gott. Gott benutzt einen Mann, der ihm misstraut und rettet durch ihn sein Volk. Das zeigt uns, wie groß Gottes Anliegen sein muss, Barmherzigkeit zu zeigen. Aber wir müssen klar sehen, Gott hat auf solche Forderungen nach einem Zeichen auch schon anders geantwortet. Wir sehen das zum Beispiel im Neuen Testament beim Vater Johannes des Täufers, bei Zacharias. Ihm kündigt der Engel die Geburt eines Sohnes an. Und das kann der Zacharias nicht glauben, weil er schon so alt ist. Und weil seine Frau als unfruchtbar galt. Als Strafe lässt Gott ihn dann ein Jahr lang stumm sein. Also auch so kann Gott reagieren. Auf die Bitte, Herr, gib mir ein Zeichen. Verstehen Sie? Wenn Gott uns in seinem Wort sagt, was sein Wille ist, dann brauchen wir ihn nicht noch darüber hinaus nach einem Zeichen zu fragen. Und natürlich ist es ein wichtiges Anliegen, sich im Leben der Führung Gottes gewiss zu sein. Hierbei müssen wir uns aber zweierlei vor Augen halten. Erstens haben wir in der Schrift die klare Zusage, dass Gott uns führt. Und zwar führt er uns so, wie es für uns aus seiner Sicht am besten ist. Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Was ist das Beste im Leben eines Christen? Dass er seinen Glauben bewahrt und am Ende das ewige Leben erlangt. Das ist das Beste. Das Beste ist es nicht, auf dieser Erde ein irgendwie angenehmes Leben zu führen. Nicht, jedenfalls nicht aus der Sicht Gottes. Da dürfen wir Wunsch und Wirklichkeit nicht miteinander verwechseln. Dann das Zweite. Wir zerbrechen uns häufig den Kopf darüber, was Gottes Wille für unser Leben sei. Und zwar in Bereichen, über die Gott sich in seinem Wort klar geäußert hat. Nehmen wir zum Beispiel die Frage nach der Partnerwahl. Die Frage, ob Gott vielleicht will, dass ein Christ eine Nichtchristin zur Lebenspartnerin wählt und sie heiratet, diese Frage an Gott erübrigt sich. Denn Gott hat in seinem Wort gesagt, dass er das nicht will. Punkt. Basta. Es erübrigt sich hier jegliche Bitte um ein spezielles Zeichen. Nehmen wir als nächstes Beispiel die Frage nach der Berufswahl. Hier wird, denke ich, niemand in der Schrift klare Hinweise für sich entdecken können, er solle Arzt oder Apotheker oder Handwerker oder Theologe werden. Das steht wortwörtlich in keiner Zeile drinne. Hier gilt grundsätzlich, das ist meine feste Überzeugung, wo Gott uns nichts Konkretes vorschreibt, können wir guten Gewissens unter mehreren Möglichkeiten auswählen. Dabei sollten wir uns bei den Entscheidungen, die wir treffen, aber niemals isolieren und nie uns nach unseren eigenen Wünschen ausrichten. Und deshalb gehört das Gebet um Gottes Führung immer dazu, wenn wir Gottes Führung auch erleben wollen. Dazu gehört auch das Gebet um Weisheit, dass man die richtigen Entscheidungen trifft. Und man sollte auch nie den Rat von anderen, von Eltern, von Freunden oder von Glaubensgeschwistern verachten. Verstehen Sie, natürlich ist es so, dass Gottes Führung im eigenen Leben, auch wenn sie uns zum großen Teil verborgen ist, eben doch auch Erfahrungen einschließt, die wir mit Gott machen. Wir müssen hier das eine gar nicht gegen das andere ausspielen. Ja, ich wollte Sie an dieser Stelle darauf hinweisen. Ansonsten wird es uns so gehen wie Gideon, wenn wir uns nicht auf Gottes Wort verlassen und erst einmal fragen, was steht geschrieben? Dann werden wir die Führung Gottes in unserem Leben genauso wenig erleben wie Gideon. Natürlich hat Gideon sie zu einem gewissen Teil erfahren, Gottes Führung, aber es war wirklich reine Gnade. Und wir sollten nicht so vermessen sein, dass wir Gott in seiner Gnade herausfordern. Weil das kann auch mal aufhören. Also ich möchte noch einmal deutlich machen, diese Haltung Gideons, bitte noch ein Zeichen, die ist nicht nachahmenswert. Es ist Unglaube und nicht Glaube, der darin zum Ausdruck kommt. Wir müssen weiter. Gideon, Richter 7, Verse 1 bis 8, habe ich überschrieben, Gott macht Gideon einsam oder weniger ist mehr. Sie kennen diese Begebenheit, deswegen lese ich hier jetzt nicht nochmal alles vor, wir müssen vorankommen. Wir haben in Kapitel 6 schon gesehen, dass Gott sich einerseits ganz auf die Ebene Gideons herabbegibt. Er antwortet ihm, obwohl Gideon ihm im Aberglauben um ein Zeichen bittet. Andererseits nimmt Gott den Gideon auch in die Glaubensschule und fordert von ihm Gehorsam. Das war schon bei der Zerstörung des Baals-Altars zu Hause so. Und das ist jetzt vor der Schlacht nicht anders. Das, was Gideon bis hierhin immer begleitet hat, war die Angst, Gott zu dienen. Und hier setzt Gott vor der Schlacht gegen die Midianiter an. Wir haben schon gesehen, von der menschlichen Perspektive aus betrachtet, hatte Gideon vollkommenen Grund, Angst zu haben, weil sein Heer war nur ein Viertel so groß wie das der Midianiter. Vielleicht noch etwas zur Gefechtsstellung. Das Heer der Israeliten lagerte hier in der Nähe von Jezreel, noch etwas weiter oben, bei der sogenannten Harod-Quelle. Da war ein Teich und an diesem Teich führte Gideon dann seine Truppe, um den sogenannten Trinktest zu machen. Die Midianiter lagerten in der Nähe des Berges More, etwa hier, also am anderen Ende des Jezreel, der Jezreel-Ebene. Nur damit Sie es etwas vor Augen haben. Also lassen Sie hier nicht von diesen Fallen ablenken. Da geht es um die Schlacht Sauls gegen die Philister. Also menschlich gesehen, was hätte Gideon gebrauchen können? Eine Aufstockung der Truppen. Wie hätte er das tun können? Er hätte in Ephraim nachfragen können, in Juda. Im ganzen Gebiet Israels hätte sagen können, wir brauchen Hilfe, Brüder. Kommt alle zusammen. Das hätte ihm vielleicht mehr Mut gegeben, in die Schlacht zu ziehen. Aber Gott entscheidet anders. Was sagt Gott? Die Streitmacht ist ihm viel zu groß. Gott sagt dem Gideon, 30.000 Mann, 32.000 Mann, viel zu viel. Warum sagt Gott das? Gott sieht voraus, dass die Israeliten, falls sie dann gewinnen, und Gott wollte ihnen ja den Sieg schenken, dass die Israeliten dann auf den Gedanken kommen, ja, das waren wir. So nach dem Motto, ja, das hat schon mal gegeben, dass 30.000 Mann gegen 100.000 gewonnen haben. Der große Held wäre dann Gideon gewesen. Damit dieser Eindruck im Falle eines Sieges gar nicht erst entstehen kann, reduziert Gott die Armee auf 1% der Ausgangsgröße. Von 32.000 auf 300 Mann. Wissen Sie, was Gott mit Gideon macht? Er zwingt ihn in die Entscheidung. Entweder Gideon vertraut weiter auf seine menschliche Kraft, dann wird er im Blick auf seine 300 Mitstreiter, die ihm bleiben, dann wird er im Blick auf die vor Angst vergehen. Oder Gideon wirft sich ganz in Gottes Arme. Verstehen Sie, Gott führt eine Situation herbei, die so heillos ist, dass man eigentlich nur noch von ihm Hilfe erwarten kann. Merken Sie, wo immer Sie in Ihrem eigenen Leben heillose Situationen erfahren oder wo Sie sagen, hier ist hoffnungsmals für mich verloren, da wo Sie am Ende sind, da fängt Gott erst an. Gott macht es bewusst so, damit dann, wenn Ihnen geholfen worden ist, Sie nicht auf den Gedanken kommen, Mensch, dieses Problem habe ich wieder super gelöst. Nein. Wenn Gott Ihnen gerade in größter Not hilft und wo deutlich wird, Sie haben es nicht gemacht, Sie haben den Karren nicht aus dem Dreck gezogen, wer bekommt dann die Ehre? Es ist Gott allein. Und darum geht es ja. Vielleicht auch in diesem Zusammenhang ein Wort zu der Aussortierung am Teich bei der Harod-Quelle. Da haben sich ja schon viele Leute Gedanken gemacht. Was war jetzt eigentlich das Auswahlkriterium? Wer wurde ausgewählt und wer nicht? Also sind die ausgewählt worden, die sich hingekniet haben und das Wasser aus dem Teich direkt getrunken haben, wie ein Hund trinkt? Oder hat Gott die ausgewählt, die sich nur hingekniet haben, dann mit der Hand Wasser zum Mund geschöpft haben und dann geleckt haben? Oder gab es auch solche, die sich gar nicht hingekniet haben und das Wasser einfach so geschöpft haben und getrunken haben? Also ich habe mehrere Übersetzungen dazu gelesen. Es ist in jeder Übersetzung ziemlich schwierig nachzuvollziehen. Ich halte folgende Deutung für die beste, dass in den Versen 5 und 6 es so gemeint ist, wer sich hinkniet und das Wasser mit der Zunge aufleckt, den stelle besonders. Das ist die Anordnung. Wer sich hinkniet und das Wasser mit der Zunge aufleckt, den stelle besonders. Und dann 300 Männer leckten das Wasser aus der Hand. Das heißt, die 300 Männer knieten sich nicht hin, um zu trinken wie ein Hund. Alle übrigen knieten sich hin und tranken wie ein Hund. Das heißt, am Teich werden alle ausgesondert, die sich zum Trinken hinknien und dabei wie ein Hund trinken. Und das sind dann 97% der übrig gebliebenen 10.000 Mann, sodass am Ende dann 3%, 300 Mann übrig bleiben. Also alle diejenigen, die sich nicht hingekniet haben. Wir lernen hieraus sehr deutlich, dass Gott nicht viele Leute braucht, um sein Werk zu tun. Ja, sogar es ist umgekehrt. Gott hält es manchmal für notwendig, uns an einen Nullpunkt zu führen. Gott kann es für gut erachten, unsere Hoffnungen und Erwartungen und unseren Stolz erst einmal zu zerbrechen, damit wir endlich anfangen, allein ihm zu vertrauen. Nachdem Gott Gideon an den Nullpunkt geführt hat, steht aus seiner Sicht, aus Gottes Sicht der Schlacht nichts mehr, auch aus Gideons Sicht der Schlacht nichts mehr im Wege. Aber bevor die Schlacht beginnt, gibt Gott Gideon von sich aus ein Zeichen, dass er ihm beisteht. Und wir sehen hier wieder, wie Gott in seiner Gnade seine Leute erzieht. Liebe Leute, wenn Gott uns nicht so behandeln würde, wie er es tatsächlich tut, wir würden alle schon längst unserem Glauben abgesagt haben. Das ist unter der nächsten Überschrift. Gideon glaubt Ungläubigen. Richter 7, die Verse 9 bis 15. In der Nacht sagte der Herr zu Gideon, auf, greif das Lager an. Ich habe es in deine Hand gegeben. Wenn du aber Angst hast, dann geh vorher mit deinem Diener Pura hinunter und hör dir an, was sie dort miteinander reden. Das wird dir Mut machen, sie anzugreifen. Gideon und sein Diener gingen hinunter und schlichen sich bis an die äußeren Lagerwachen heran. Die Midianiter, die Amalekiter und die Beduinen aus dem Osten, die dort lagerten, bedeckten die ganze Ebene wie Heuschrecken. Und ihre Kamele waren unzählbar wie die Sandkörner am Meeresstrand. Als nun Gideon bei den Wachtposten ankam, erzählte gerade einer seinem Kameraden einen Traum. Stell dir vor, sagte er, ich habe im Traum gesehen, wie ein Gerstenbrot vom Berg herab in unser Lager rollte. Es stieß an unser Zelt, warf es um und kehrte das Unterste zu Oberst. Sein Kamerad antwortete, das kann nur eine Bedeutung haben. Der Israelit Gideon, der Sohn von Joasch, wird uns besiegen. Gott hat uns unser Lager in seine Hand gegeben. Als Gideon den Traum und seine Deutung gehört hatte, warf er sich nieder und dankte Gott. Dann kehrte er ins Lager Israels zurück und rief, steht auf, der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Gott führt hier ganz souverän ein Zeichen herbei. Es ist ganz erstaunlich, wie unscheinbar das daherkommt und wie auf leisen Pfoten. Es sind gleich mehrere Elemente, die das Zeichen zu einem großen Wunder machen. Zunächst ist es die Tatsache, dass Gott einem midianitischen Krieger einen Traum eingibt. Einen so komischen Traum, den man eigentlich nie träumt. Da rollten Gerstenbrot ins Lager und die Zelte brechen zusammen. Auf diesen Traum kommt keiner von selbst. Und deswegen erzählt der Mann den ja auch. Das ist das nächste Wunder. Der Mann erzählt diesen Traum seinem Kollegen. Dann das dritte Wunder. Gideon ist gerade zu der Zeit dort am Ort, als dieser Mann seinen Traum erzählt. Und dann kommt noch ein viertes Wunder dazu. Der Kollege, der Kamerad, der kann diesen Traum sogar noch deuten. Auch da fragt man sich, wie kann der so einen Traum deuten? Auch hier kommen wir nicht umhin anzunehmen, Gott hat ihm diese Deutung gegeben. Ja, das vierte. Wie kommt der Kamerad darauf, das Gerstenbrot auf Gideon zu beziehen? Logische Schlussfolgerungen scheinen ihn nicht dahin geführt zu haben. Auch hier hatte Gott seine Hand im Spiel. Hier kommen also so viele Wunder zusammen, dass das Zeichen für Gideon unübersehbar wird. Und dann heißt es, er warf sich vor Gott nieder und betete ihn an. Von diesem Moment an, bis Kapitel 8, Vers 3 sehen wir Gideon als einen Mann voller Glaubensmut, wie er für Gott kämpft. Mit der Gewissheit, dass Gott auf seiner Seite ist, weiß er, die militärische Übermacht, das sind eigentlich wir. Wir 300 Mann, wir sind die Übermacht. Warum? Weil wir Gott auf unserer Seite haben. Wahrscheinlich ist es dieser Abschnitt der Gideon-Episode, auf die sich dann der Schreiber des Hebräerbriefes bezieht, als er sagt, Gideon sei einer der Glaubenshelden gewesen. Aber, liebe Geschwister, wir befinden uns im Buch der Richter und diese Phasen, in denen der Richter Glauben und Mut bewiesen hat, diese Phasen sind wie Oasen in einer Zeit, in der die Israeliten sich vorbehaltlos ihrer Umgebung angepasst haben. Auch das Zeichen, das Gott dem Gideon schenkte, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Merken Sie die Ironie. Gott hat dem Gideon mehrfach gesagt, ich stehe dir bei. Du wirst die Midianiter besiegen. Was sagt ihm der Midianiter, der den Traum deutet? Genau dasselbe. Er sagt ihm, das kann nichts anderes bedeuten, dass Gideon die Midianiter besiegen wird. Die Information ist dieselbe. Von einem Ungläubigen muss Gideon sich sagen lassen, dass Gott vertrauenswürdig ist. Das ist Ironie. Da kann sich jeder von uns ja mal fragen, ja. Wie schwer vom Begriff sind wir manchmal, dass wir den Zusagen Gottes nicht vertrauen? Ja, wenn Sie die Bibel lesen, dann ist es ja Gott selbst, der zu Ihnen redet, schwarz auf weiß. Was hindert Sie daran, dem zu glauben, was da steht? Jedenfalls, Gideon hat es kapiert und spricht es Vers 15 selbst nochmal aus, als er seinen Leuten sagt, der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Und dann geht es los, Richter 7, Verse 16 bis 25, die Übermacht siegt. Dort wird dann berichtet, wie Gideon sein Heer auf den Kampf vorbereitet. Es ist eine eigenartige Vorbereitung. Gideon gibt jedem seiner 300 Soldaten ein Widderhorn, eine Fackel und einen Krug. Und man fragt sich als Leser, ja, was wird das? Kein Schwert? Nichts dergleichen? Kein Schild, um sich zu verteidigen? Wahrscheinlich macht Gideon es genau so, wie Gott es ihm gesagt hat, wie er sich vorbereiten soll. Und dann, Vers 17, der Schlachtruf des Heeres, dem Herrn gehörend und Gideon. Ich sage es nicht gerne, aber auch hier, es ist wieder Ironie. Ironie des Verfassers vom Richterbuch. Was soll das heißen? Dem Herrn gehörend und Gideon. Oder andere übersetzen, für den Herrn und für Gideon. Mit anderen Worten, ja, dem Herrn gebührt eigentlich die Ehre. Aber für Gideon soll auch noch was bei abfallen. Genau das ist die Botschaft. Und der Verfasser des Richterbuches scheint das mit Bedacht vermerkt worden zu sein, damit wir sehen, aha, selbst im hellsten Moment seines Glaubenslebens fällt auf Gideon der Schatten eigenmächtigen und stolzen Handelns. Und was dann folgt, ist ein Musterbeispiel psychologischer Kriegsführung. Gideon und seine Leute tun so, als ob sie viel mehr sind als 300 Leute, nicht wahr? Es ist dunkel. Dann blasen die auf Kommando alle ins Widderhorn, zerscheppern die Krüge und reiten mit der Fackel in den Hand ins Heer der Midianiter. Aber das einfach als schlaue psychologische Kriegsführung zu bezeichnen, das ist noch zu wenig. Letztlich ist es Gott selbst, der hier handelt. Gott selbst löst unter den Midianitern eine Panik aus, sodass sie sogar aufeinander einzuhauen beginnen. Und wir wissen nicht genau, wie viel dabei ums Leben kam, aber es müssen einige 10.000 Krieger gewesen sein, die sich gegenseitig umgebracht haben. Das übrig gebliebene Heer der Midianiter, 15.000 Mann, flieht dann und sie nehmen dann ihren Weg dahin, wo sie hergekommen sind, ins Gebiet östlich des Jordan. Also ein grandioser Sieg Gideons. Aber was dann folgt, ist wieder schwierig zu bewerten. Haben wir hier noch Gideon vor uns, der als Gottes Werkzeug den Krieg führt? Es wird davon berichtet, dass Gideon, nachdem die Midianiter geflohen sind, eben doch wieder bei dem Stamm Ascher, beim Stamm Naphtali und beim Stamm Manasse nachfragt um Krieger. Verstehen Sie? Er holt genau die Leute wieder mit in die Schlacht hinein, die Gott vorher aussortiert hat. Mit anderen Worten, schon an dieser Stelle verabschiedet sich Gideon davon, den Krieg des Herrn zu führen. An dieser Stelle fängt es schon wieder an, da führt Gideon seinen Krieg. Und er handelt sich damit Ärger ein, mit dieser Vorgehensweise. Kapitel 8, die Verse 1 bis 3. Ich forciere jetzt ein bisschen. Die Männer von Ephraim sagten zu Gideon: Warum hast du uns nicht gerufen, als du in den Kampf gegen die Midianiter niedergezogen bist? Das hättest du uns nicht antun dürfen. Sie machten ihm schwere Vorwürfe, doch er antwortete ihnen: Der Sieg, den ich errungen habe, ist nichts verglichen mit dem, was euch geglückt ist. Ihr kennt doch das Sprichwort: Die Nachlese Ephraims ist besser als die Weinlese Abiesers. Gott hat die Anführer der Midianiter in eure Hand gegeben. Das stellt alles in den Schatten, was ich getan habe. So beruhigte er sie und sie gaben sich zufrieden. Also auf den ersten Blick erscheint Gideon hier als weiser Schlichter, der es nicht dazu kommen lässt, dass die Ephraimiter einen Bruderkrieg vom Zaun brechen. Aber das Problem hat Gideon sich selbst eingehandelt, als er die Manassiter und die Ascheriter und die Naphtaliter in den Krieg wieder mit reingeholt hat. Das haben die Ephraimiter mitbekommen und dann fragen sie sich: Gideon, warum hast du nicht uns auch angefragt? Also, das, was Gott vorausgesehen hat, das Schachern um Ehre, um Kriegsehre, es tritt ein. Jeder will der Beste sein. Ja, und die Ephraimiter, den sagt Gideon: Ja, Mensch, ihr könnt doch froh sein, ihr habt hier den Kopf der beiden Könige, die Köpfe der beiden Könige, und ja, eigentlich habt ihr die größte Ehre eingeheimst, das muss euch doch zufriedenstellen. Und da müssen wir noch kurz, wie viel Zeit geben Sie mir noch, Bruder Nestvogel? Gut. Ich sage mal 10 Minuten. Ist es gut. Also ich muss doch noch einiges zum zweiten Hauptabschnitt, Richter 8, Verse 4 bis 21 sagen, weil hier erleben wir Gideon doch wieder als den, der er eigentlich ist. Das, was er vor einen Tag gelegt hat, was wir an ihm als Glaube erkennen konnten, das war alles nur ein Strohfeuer. Wir lernen hier Gideon als jemanden kennen, der einerseits seine Angst verloren hat. Ängstlich ist der Mann nicht mehr. Aber dieser Mann ist brutal geworden. Er sucht Ehre, wo er Ehre kriegen kann. Und er übt bittere Rache. Das beginnt in Richter 8, Verse 4 bis 9. Ich habe es überschrieben: Der Befreier droht. Also das ist das Thema eigentlich in diesem zweiten Abschnitt. Gott wollte ja sein Volk retten durch Gideon. Gideon wird aber zum Tyrannen. Gideon hatte mit seinen 300 Mann, 8 Vers 4, den Jordan überschritten, weil sie von der Befolgung ganz erschöpft waren, sagte er zu den Männern der Stadt Sukkot: Gebt meinen Leuten ein paar Brotlaibe. Sie sind ganz ausgehungert. Wir verfolgen die Midianiterkönige Sebach und Zalmunna. Aber die führenden Männer der Stadt erwiderten: Warum sollten wir deiner Truppe Brot geben? Hast du die Hände von Zebach und Zalmunna schon in der Hand? Da sagte Gideon: Das werdet ihr mir büßen. Wenn der Herr die Könige der Midianiter in meine Hand gegeben hat, werde ich mit Dornen und Stachelpeitschen auf euch eindreschen. Gideon zog weiter nach Penuel und bat auch dort um Brot, aber die Männer der Stadt antworteten ihm genau wie die Männer von Sukkot. Gideon sagte: Wenn ich wohlbehalten zurückkomme, werde ich eure Burg niederreißen. Also die Einwohner von Sukkot und von Penuel waren Israeliten, Angehörige des Stammes Gad. Es waren Brüder Gideons. Man könnte jetzt sagen, das haben die sich doch selber zuzuschreiben, weil sie Gideon nicht helfen wollen, dem es doch so schlecht geht, der unbedingt was zu essen braucht. Natürlich ist es so, die Einwohner Sukkots und Penuels bekleckern sich nicht mit Ruhm. Und dennoch handelt Gideon hier unweise. Verstehen Sie, vorher hat er noch so viel Weisheit an den Tag gelegt, dass er die Ephraimiter beschwichtigt hatte. Jetzt aber ist ihm alles egal, wo es ihm um seine persönliche Ehre geht. Wir erfahren hier, dass aus dem Retter Gideon ein Tyrann geworden ist. Das führt uns zu Richter 8, die Verse 10 bis 21, der Rächer des Volkes. Und zwar zuerst nimmt Gideon Rache an seinem Volk und dann, das zweite, nimmt er Rache für seine hingerichteten Brüder. Gideon folgt den Midianitern bis östlich des Jordans über die Städte Sukkot und Penuel. Sie können das hier verfolgen, also hier die blaue und die grüne Linie. Gideon verfolgt sie bis etwa 100 Kilometer östlich vom Toten Meer. Dort trifft er sie dann an. Auf dem Weg dorthin liegen die Städte Sukkot und Penuel. Und Gideon gewinnt die Schlacht und seine Siegestrophäen, das sind die Könige Sebach und Zalmunna, bringt Gideon lebend mit nach Sukkot. Er lässt sich die Ältesten der Stadt vorführen, die ihm die Hilfe verweigert haben, und dann lässt er sie mit stachligen Roten auspeitschen. Wörtlich ist davon die Rede, dass er mit stachligen Roten auf sie eindreschen ließ. Wir erfahren nicht, ob sie dabei ums Leben kamen. Das ist gut möglich. Dass Gideon keine Skrupel mehr kannte, wird daran deutlich, dass er die ganze Stadt Penuel vernichtet hat und alle Männer dort umbrachte. Und dann, das ist das Letzte, was wir erfahren, dann wendet sich Gideon seinen beiden Gefangenen zu, Sebach und Zalmunna, und er nimmt an ihnen Rache. Hier erfahren wir, dass die beiden dafür verantwortlich waren, dass Gideons Brüder von midianitischen Truppen ermordet worden sind. Und hier sagt Gideon überraschenderweise, er würde die beiden Könige verschont haben, hätten sie dies nicht getan. Und er schwört sogar bei Gott, dass es sich so verhält. Auch hier wird die Frage, was sollen wir davon halten? Gideon schwört hier bei Gott, er hätte sie verschont, hätten sie das nicht getan. Verstehen Sie, es ist ein völlig belangloser Schwur. Warum ist dieser Schwur belanglos? Weil es ist schon geschehen. Die Brüder sind schon ermordet. Und was Gideon hier macht, ist eigentlich ein Missbrauch des Namens Gottes. Er verstößt gegen das dritte Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. So, und am Ende dieser Geschichte ist es eigentlich beim Leser mit jeglicher Sympathie für Gideon vorbei. Der Verfasser des Richterbuches berichtet von der Hinrichtung der beiden Könige. Gideon will dazu seinen Sohn Jether animieren. Los, bring sie um. Der aber schreckt davor zurück. Und schließlich sind es dann die beiden Könige, die sich über diesen Jungen erbarmen. Und die dem Gideon sagen, Mensch, der traut sie nicht. Mach du der Sache ein Ende. Dann ist Schluss. Verstehen Sie, am Ende ist Gideon so tief gesunken, dass zwei Könige, die am Mord an seinen Brüdern beteiligt waren, sympathischer wirken als Gideon. Welch bittere Ironie. Am Ende hat Gideon die Midianiter besiegt. Er nimmt als Siegestrophäen die goldenen Halbmonde der Könige an sich, die an ihren Kamelen dranhingen. Gideon hat seinen Ruhm. Israel ist von den Midianitern befreit worden, aber am Ende steht Gideon, brutto gesehen, nicht als Glaubensheld da, der Gottes Sache bis zu Ende geführt hätte. Gott hat ihm die Gnade erwiesen und zum Retter erwählt. Gideon hat Gottes Hilfe erfahren wie nur wenige vor ihm. Und das hätte ihm zu standhaftem Glauben und Vertrauen gegenüber Gott ermutigen können, ja müssen. Aber die Veränderung, die Gideon durch die Schlacht erfahren hat, die Gideon durch den Sieg erfahren hat, ist traurig, ernüchternd, erschütternd. Er ist nicht mehr der ängstliche junge Kerl wie vorher. Stattdessen ist er ein Krieger, der auf persönliche Ehre aus ist und der auch vor blutiger Rache an Volksgenossen nicht zurückschreckt. Also, wenn Sie das Buch der Richter lesen, denken Sie nicht, das sind Idole, die Ihnen dort vorgeführt werden. Das sind Menschen wie Sie und ich. Menschen, die alle zum Unglauben neigen, wenn Gott ihnen nicht in seiner Gnade unter die Arme greift. Wir können am Ende daraus lernen, dass es sich nicht lohnt, auf Menschen zu blicken. Derjenige, der alleine unser ganzes Vertrauen verdient, ist Gott. Wir werden immer wieder Enttäuschungen im Blick auf uns selbst und auch im Blick auf Glaubensgeschwister erleben. Denn in uns steckt, was auch in Gideon gesteckt hat: Unglaube, Kleinmut, Selbstsucht und am Ende sogar Hochmut. Es ist allein Gottes Gnade, wo wir diese Dinge im eigenen Leben einigermaßen unter die Füße kriegen. Wenn es etwas Positives aus der Gideon-Erzählung zu lernen gibt, dann ist es die Tatsache, dass Gott der eigentliche Held ist, den es zu loben gilt, nicht Menschen. Gott hilft seinem Volk, nicht wir helfen seinem Volk. Wir sind bestenfalls Werkzeuge und diese Werkzeuge, die kann Gott gebrauchen, aber die kann er auch wieder verwerfen. Tröstlich ist dabei, dass Gott sich solche Werkzeuge, wo, wann und wie er will, berufen kann. Es kann sein, dass sein Volk leiden muss. Und nichts anderes geschieht in dieser Zeit in Deutschland, dass Gottes Volk leiden muss, unter dem Unglauben, der regiert. Gottes Volk muss darunter leiden, dass es so schwierig ist, Gemeinde zu bauen. Aber wir lernen aus der Gideon-Geschichte, Gott hat den Willen, seiner Gemeinde zu helfen. Gott ist seinem Volk gegenüber grundsätzlich barmherzig gegenüber eingestellt. Er liebt uns, aber er hilft uns auf eine Weise, die seinem Willen entspricht. Er lässt sich nichts vorschreiben. Und wir wissen aber auch, dass Gott eben nicht nur diese Haltung der Barmherzigkeit hat, er hat auch die Macht, das zu tun, wozu seine Liebe ihn drängt, allein Gott zu ehren. Liebe Geschwister, genau das ist es, was wir heute in unseren Gemeinden brauchen. Diesen Blick allein auf Gott. Dass wir nicht unsere Hoffnung auf Menschen setzen. Alleine Gott verdient unser Vertrauen. Er allein ist unser Retter. Amen.